Die Epistel auf den heutigen Sonntag, Jubilate, lesen wir im ersten Johannesbrief im 5. Kapitel und dort die Verse 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Amen. Es gibt Sternstunden im Leben, liebe Gemeinde, Glanzlichter, Höhepunkte, Spitzenerfahrungen, Highlights, sagen die Jüngeren. Und zu denen gehört ganz bestimmt die Geburt eines Kindes. Und das war noch vor 20 Jahren ungefähr so. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Der diensttuende Arzt teilt die gesunde und glückliche Ankunft des Sohnes mit. Schnell wie die Feuerwehr ist der Vater im Auto, rast durch die Stadt und stürzt im Krankenhaus die Treppen hinauf. Und dort vor der großen Scheibe in der Entbindungsstation zappeln schon zwei Väter und warten. Endlich, Minuten dehnen sich zu Stunden, bringt die Schwester ein kleines weißes Bündel und zeigt es hinter dem Glas. Zugegeben, viel gesehen hat man wirklich nicht. Für Väteraugen sehen Neugeborene alle gleich aus. Aber dieses kleine Namensbändchen im Arm wies ihn als sein Fleisch und Blut aus. Strahlend wie ein Bub am heiligen Abend sagte er sich: Ein Junge, was für ein Wunder der Schöpfung. Ich kann nur staunen. Ein Bub, was für ein Geschenk des Himmels. Ich kann nur danken. Ein erstgeborener Sohn, was für ein Gruß der Ewigkeit. Ich kann nur verstummen. Und dann fiel ihm das Wort Martin Luthers ein, der sagte: Wenn dir ein Kind begegnet, wenn du ein Kind siehst, dann siehst du Gott, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Ihm war's, als ob ein Hauch der Ewigkeit über diesem Geschöpfchen gelegen hat. Am liebsten hätte er laut gesungen, wenn es nicht so still in dieser Station gewesen wäre: Jubilate Deo, gelobt sei Gott, jauchzt dem Herrn alle Welt. Aber dann war auf einmal jener ganz andere Gedanke da. Je schoss er aus einer Tiefe der Seele und bewegte seine Gedanken. Fast bedrückt ging es ihm durch den Kopf. Atmet denn die Lunge? Schlägt denn das Herz? Lebt denn überhaupt dieses Kind? Neugeboren und schon gestorben? Kaum zur Welt gekommen und schon wieder von der Welt gegangen? Kaum unter den Lebenden und schon bei den Toten? Neugeboren und tot ist schrecklich. Deshalb schaute er noch einmal genau hin. Wenn sich das München bewegt, dann lebt er. Wenn sich die Gesichtszüge bewegen, dann lebt er. Wenn sich die Händchen bewegten, dann lebt er. Ohne Lebenszeichen ist es eine Totgeburt. Und das gilt nicht nur wenn ein Mensch zum Leben kommt, sondern auch, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Glaubende werden nicht gemacht, sondern geboren. Glaubende werden nicht bekehrt, sondern von Gott zur Welt gebracht. Glaubende erleben eine Geburt. Und wenn einer zum Glauben kommt, bei einer Andacht im Jugendkreis, bei einer Predigt im Gottesdienst, bei einer Stunde der Seelsorge oder beim Lesen der Schrift, dann ist das auch ein Glanzpunkt, ein Höhepunkt, eine Spitzenerfahrung, ein Highlight, eine Freude, so wie am Heiligen Abend. Ein Gotteskind, was für ein Wunder der Schöpfung. Wir können nur danken. Ein Gotteskind, was für ein Geschenk des Himmels. Wir können nur staunen. Ein Glaubender, was für ein Gruß der Ewigkeit. Wir können nur verstummen. Auch hier gilt Luthers Wort, wenn wir einen begegnen, der erst zum Glauben gekommen ist, doch einer, der erst zum Glauben gekommen ist, der, bei dem begegnet man Gott auf frischer Tat. Dieses Jubilate Deo ist dann selbst im Himmel zu hören. Aber dann ist auch immer wieder plötzlich jener unheimliche Gedanke da. Lebt denn der Neugeborene? Wie viele geistlich Neugeborene sind wieder gestorben? Wie viele sind zum Glauben gekommen und wieder vom Glauben gekommen? Wie viele Lebendige schon wieder tot? Wie viele sind nicht mehr da? Und deshalb schaut dieser Johannes noch einmal genau hin. Und er sagt, wenn der Glaube lebt, dann lebt er. Und wenn die Liebe glaubt, dann lebt er. Und wenn der Glaube siegt, dann lebt er. Ohne Lebenszeichen ist der Christ eine Totgeburt. Und deshalb jetzt dieses Erste. Wenn der Glaube lebt, dann lebt er. Es gibt solche, die sagen, wenn der Glaube denkt, dann lebt er. Sie beschränken den Glauben auf das Denken. Ihre Argumentation ist ungefähr folgende. Sie sagen, das christliche Gedankengut darf auf keinen Fall verschütt gehen. Jesus hat mit der Bergpredigt so viele gute Gedanken in die Welt eingebracht und denen muss nachgedacht werden. Doch dieses christliche Gedankengut ist so wichtig. Glauben ist Denken. Und dann gibt es solche, die sagen, wenn der Glaube fühlt, dann lebt er. Sie beschränken das Glauben auf das Fühlen. Der Glaube soll wie ein warmer Strom durch die Adern gehen. Wenn der Puls erhöht schlägt und wenn die Augen feucht leuchten, dann ist einer beim Glauben. Sie heben ab und sie schweben in höheren Sphären. Glauben ist Fühlen. Und dann gibt es solche, die sagen, wenn der Glaube verzichtet, dann lebt er. Sie beschränken den Glauben auf das Verzichten. Die Schöpfung ist erschöpft. Die Ausplünderung des Planeten muss ein Ende haben. Wir können nur dann weiterleben, wenn wir zum einfachen Leben zurückkehren. Glauben ist Verzichten. Das alles ist gar nicht so falsch. Aber Johannes, der beschränkt den Glauben nicht auf das Fühlen, Denken oder Verzichten, sondern er sagt, Glauben ist Lieben. Glaube ist Gott lieben. Glaube ist Gott über alle Dinge fürchten und lieben und ihm vertrauen. Und Liebe, und das ist bei jedem Verliebten abzugucken, Glaube, Liebe macht verrückt. Sie setzt den Schwerpunkt heraus auf Gott hin. Liebe verdreht den Kopf. Sie zeigt uns einen völlig anderen Horizont, der Anlass gibt zum Staunen und Danken. Und Liebe besteht zu drei Viertel aus Neugier. Und deshalb will man immer mehr wissen von diesem Gott, der aus Liebe zu seinen Geschöpfen seinen Sohn losgeschickt hat. Der will immer mehr wissen von diesem Jesus Christus, der gehorsam den dornenreichen Weg bis nach Golgatha gegangen ist. Der will immer mehr wissen von diesem Heiligen Geist, der wie ein Sturmwind den alten Laden lüftet. Was bringt eigentlich die viele Selbsterfahrung? Können wir denn mehr erfahren, als was Paulus in Römer 7 als Selbsterfahrung schon einmal festgestellt hat? In mir wohnt nichts Gutes. Oder so, wie ein Zeitgenosse geschrieben hat. In mir wohnt nichts Gutes, das heißt, in mir wohnt ein Löwe, der meine Familie anbrüllt, eine Schlange, die ihr Gift verspritzt, ein Aal, der sich geschickt hindurchwindet, ein Igel, der seine Stacheln zeigt. In mir ist ein ganzer zoologischer Garten voller Biester, die ich nicht unterkriege. Das habe ich erfahren. Und wird jemand unter uns heute Morgen andere Erfahrungen mit sich machen können? Weil dem so ist, deshalb müssen wir immer mehr Erfahrung mit diesem Gott machen, der diesen ganzen Zoo evakuieren kann, der den ganzen Frust unseres Lebens demontieren kann und der uns ein Leben geben kann, das sich zu leben wirklich lohnt. Glauben ist Lieben. Wenn der Glaube liebt, dann liebt er. So sagt Johannes als erstes. Und als zweites, wenn die Liebe glaubt, dann lebt ein Christ, dann lebt er. Nun gibt es wieder solche, die sagen, wenn die Liebe brennt, dann lebt er. Sie beschränken die Liebe auf eine Herzensliebe. Mehr als ein Herz voller Liebe brauchen wir ja nicht. Glauben ist brennen. Und dann gibt es solche, die sagen, Lieben ist glühen. Sie beschränken die Liebe auf Freundesliebe. Mehr als verliebt sein in dieser Welt ist doch überhaupt nicht nötig. Lieben, lieben ist eben einen anderen lieben. Und dann gibt es solche, die sagen, Lieben ist blühen. Sie beschränken die Liebe auf eine Allerweltsliebe. Mehr als geliebt sein und verliebt sein ist überhaupt nicht nötig. Sie alle miteinander berufen sich auf den Satz eines Augustins, auf den kühnen Satz, der einmal formuliert hat, Liebe und tue, was du willst. Liebe und tue, was dir in den Strumpf passt. Hauptsache Liebe, so wie der viel diskutierte Theologe, katholische Theologe, jetzt es seine Theologie zusammengefasst hat in dem einzigen Satz, Religion ist nur eine einzige Liebesbeziehung. Liebe Freunde, und Johannes sagt, und wir hören hier ihn im Originalton, daran erkennen wir, dass Gott lieben, wenn wir seine Gebote halten. Liebe ist Glauben, Liebe ist Gott glauben, Liebe ist Gott und seinen Geboten glauben. Liebe und Gebote schließen sich nicht aus. Liebe und Gebote gehören eng zusammen. Liebe und Gebote sind nicht zwei Paar Stiefel, denn Gebote sind Gebiete, auf denen sich Liebe bewähren muss. Zum Beispiel, ein Sohn reibt sich an seinen Eltern. Ihr autoritärer Erziehungsstil geht ihm senkrecht auf den Geist und diese alte Denkweise regt ihn täglich auf. Und deshalb eines Tages steht er auf, packt der Sohn aus und sagt Vater und Mutter die Meinung. Aus Liebe zur Wahrheit, sagt er. Aber ist das Liebe, wenn ein junger Mann seine Eltern vorknüpft? Du sollst Vater und Mutter ehren, sagt das vierte Gebot. Oder eine junge Frau erwartet ein Kind. Der Arzt sagt ihr, dass wegen einer Krankheit dieses Kind vielleicht nicht gesund zur Welt kommt. Und deshalb geht sie in die Klinik und lässt abtreiben. Aus Liebe zum Kind. Aber ist das Liebe, wenn das Unschuldigste sterben muss? Du sollst nicht töten, sagt das Gebot. Oder ein junger Mann liebt ein Mädchen. Um es besser kennenzulernen, sagt er, zieht er zu ihr und lebt mit ihr. Aus Liebe zum Mädchen. Aber ist das Liebe, wenn sie zuerst ausprobiert werden muss? Du sollst nicht Ehe brechen, sagt das Gebot.
Oder eine Frau wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die Geschwüre haben sich schon überall hindurch gefressen. Der Arzt erkennt diese Todgeweide und sagt ihr, in 3 Wochen sind sie wieder topfit. Aus Liebe zur Kranken, sagt er. Aber ist das Liebe, wenn man die letzten Wochen belogen wird? Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Die Gebote sagen, was Liebe soll. Die Gebote sagen, was Liebe meint. Die Gebote klären die Liebe auf. Lieben ist Gott und seine Gebote lieben. Wenn die Liebe glaubt, dann lebt ein Christ. Aber das Dritte auch, nämlich, wenn der Glaube siegt, dann lebt er. Und dieser Satz ist deshalb angefügt, weil es mit unserem Glauben und unserem Lieben immer eine mühselige Sache bleibt. Es mache mir doch keiner hier weiß, dass er das mit dem liebenden Glauben und der glaubenden Liebe gepackt habe und nun locker von Sieg zu Sieg stürme. Es mache mir doch keiner weiß. Zweifel machen uns zu schaffen, ob denn das alles so richtig ist. Fragen machen uns zu schaffen, ob es denn über meinem Leben nicht anders verhängt ist. Anfechtungen machen uns zu schaffen, ob denn nicht der andere gemeint ist, aber schon längst nicht mehr ich. Gedanken machen uns zu schaffen, ob wir es denn überhaupt noch weiterbringen können. Doch wir stehen nicht nahe am Sieg, sondern immer wieder ganz nahe bei den Niederlagen. Und viele sind von ihren Niederlagen hierher gekommen. So wie die englischen Minister im Jahre 1940. Frankreich war gefallen, die Armee geschlagen und eine deutsche Invasion in England war nicht mehr auszuschließen. Premier Churchill rief seine Minister in der Downing Street zusammen und als diese traurige Runde um den Tisch stand, dachten sie, jetzt wird Churchill sagen, we had better pack in. Wir packen am besten ein. Er aber sagte, ich glaube an den Sieg Englands. Und Geschichtsschreiber behaupten, dass dies der Augenblick der Wende gewesen sei. In den Niederlagen an den Sieg glauben, das ist ein Lebenszeichen. Nun glauben Christen nicht an den Sieg, sondern sie wissen darum. Gott hat die teuflischen Invasionstruppen am Ostermorgen geschlagen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wenn es jetzt in einer traurigen Familienrunde heißt, we had better pack in, wir packen am besten ein. Wenn es jetzt in einer traurigen Gemeinderunde heißt, sind nur noch 5 da, we had better pack in. Wenn es jetzt in einer traurigen Tarif- oder Politikerrunde heißt, we had better pack in. Wenn einer sagt nach all dem, was er erlebt hat oder was in dieser Woche vor ihm steht, I had better pack in, ich packe am besten ein. Dann sagt Johannes, ich glaube an den Sieg Gottes. Ich weiß um den Sieg Gottes, auch wenn Nachhutsgefechte noch uns zu schaffen machen. Die Entscheidungsschlacht ist geschlagen und jedem wird einmal die Augen aufgehen über der Tatsache, dass dem so ist und dass die Macht in dieser Welt diesem Herrn zusteht. Liebe Freunde, drüben in Bad Boll hat Blumhardt auf seinen Grabstein schreiben lassen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Sein Glaube liebte. Seine Liebe glaubte. Sein Glaube siegte. Ihrer auch? Amen.